Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem 20. Juli, dem offiziellen Gedenktag des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Heute, vor 82 Jahren, haben mutige Männer im Führerhauptquartier ein Bombenattentat auf Adolf Hitler verübt. Hitler überlebte, der Staatsstreich scheiterte. In der NS-Rhetorik wurden die Widerständler als kleine Clique abgetan. In Wahrheit waren sie Teil eines großen Netzwerkes. Unser Gast hat dieses Netzwerk akribisch aufgeschlüsselt und zeigt, wie vielschichtig der Widerstand damals tatsächlich war und was wir für die Gegenwart aus der Geschichte lernen können. Herzlich willkommen, Historikerin Dr. Linda von Kaiserlinck-Rehbein. Schön, dass Sie da sind.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Frau von Kaiserlinck, haben Sie einen persönlichen Bezug zu dem Widerstand, über den wir heute sprechen?
Persönlich nicht direkt. Ich habe mich beruflich viele Jahre mit dem 20. Juli beschäftigt und ich hatte dann das Glück, viele persönliche Kontakte zu Angehörigen aufzubauen und Gespräche zu führen, was mich in meiner Arbeit auch sehr inspiriert hat.
Ihre Arbeit ist vor allem auch Ihre Doktorarbeit, die schon Thema war, eben der Widerstand damals am 20. Juli. Und jetzt haben Sie auch ein sehr dickes Buch geschrieben. Sie haben sich also sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Lassen Sie uns spoilern, bevor wir ins Detail gehen. Was war für Sie das Wichtigste oder die überraschendste Erkenntnis bei dieser Recherche?
Für mich persönlich war es erstmal selber spannend und interessant zu sehen, wie dieses Netzwerk aussieht, was man heute noch rekonstruieren kann. Also das tatsächlich zu visualisieren als Netzwerkgrafik. Und dann hatte ich eigentlich zwei Überraschungsmomente. Der erste war zu sehen, wie viel das NS-Regime rausgekriegt hat über dieses sehr komplexe und vielschichtige Netzwerk, das viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche umfasst hat. Und wie groß dann der Widerspruch war zu der NS-Propaganda, die immer bis zum Kriegsende behauptet hat, es war eigentlich nur eine kleine Clique von vor allen Dingen konservativen bis reaktionären Offizieren. Und der zweite Überraschungsmoment war dann zu sehen, wie wenig das NS-Regime eigentlich wusste. Das heißt also, wie viel verborgen geblieben ist, als ich dann die Briefe und Tagebücher der Beteiligten gelesen habe und gemerkt habe, wie viele Kontakte übersehen worden sind und wie viele Personen auch übersehen worden sind. Und dass es auch richtige Blindflecken gegeben hat. Beispielsweise das Thema Frauen. Die haben keine einzige Frau gefunden oder überhaupt bemerkt, die aktiv am Widerstand beteiligt gewesen ist, aber es gab sie.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Ein großes, ein wichtiges Thema, Frau von Kaiserlinck, und der Widerstand gegen Hitler ist Ihr, kann man schon sagen, Ihr Herzensthema. Sie haben viel Zeit damit verbracht, genauestens zu recherchieren, wie es damals genau war, wer dazugehörte zu dem großen Netzwerk. Wenn man sich das Buch anschaut, kann man sich ja schon denken, wie viel Zeit Sie tatsächlich damit verbracht haben. Das ist erst eine Doktorarbeit gewesen, jetzt ein Buch. Warum ist es so ein großes Thema für Sie geworden?
Ja, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor den Persönlichkeiten, die damals den Mut gefunden haben, zu widerstehen in einer totalitären Diktatur, die Kopf und Herz gut zusammengebracht haben. Also Kopf deswegen, weil sie realisiert haben, was um sie herum passiert, andere Lebenswelten auch gesehen haben von Menschen, die ausgeschlossen sind, ihren Handlungsspielraum erkannt haben und dann auch den Mut gefunden haben, diesen Handlungsspielraum zu nutzen. Und das auch sehr konsequent. Und ich habe dann eigentlich recherchiert für Ausstellungen, für ein Museum, welche Objekte es eigentlich noch gibt im Umfeld der Familien, um diese Geschichte auch bekannt zu machen oder auch ja, eben einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich denke auch immer, dieser persönliche Zugang über Schicksale erleichtert es einem, Geschichte zu verstehen. Mhm.
Das heißt, Sie haben persönliche Dokumente gelesen, nehme ich an, historische Quellen. Das Attentat ist jetzt vor 82 Jahren passiert. In der Zeit ist ja schon viel auch historisch aufgearbeitet worden. Wie schwierig war es für Sie, Aspekte zu finden, die noch neu sind?
Ja, es gibt natürlich eine große Menge an Literatur zum Widerstand. Das sind meterlange Bibliotheksregale, die gefüllt werden. Aber ich habe festgestellt, dass die meisten einzelne Personen porträtieren. Es gibt viele biografische Studien, Oder auch Studien, die bestimmte Kreise des Widerstandes porträtieren oder Abhandlungen über die Ereignisgeschichte. Aber es gibt kein Werk, was so das gesamte Netzwerk untersucht, auch unter strukturellen Gesichtspunkten. Mhm. Das hat mich interessiert.
Gab es noch so einen ganz persönlichen Auslöser bei Ihnen?
Ja, und zwar, ich hatte ja erwähnt, dass ich mit den Angehörigen auch Gespräche führen durfte und die mich inspiriert haben. Und da war mir besonders ein Gespräch sehr nahe gegangen. Das war ein Gespräch mit der Tochter von Karl Görler, der ja sehr bekannt ist und eine ganz zentrale Rolle gespielt hat im Netzwerk des 20. Juli. Frau Meyer-Kramer ist selbst Historikerin gewesen, mittlerweile leider verstorben. Und sie hat gesagt, eigentlich müsste man mal versuchen rauszukriegen, wann sich die Beteiligten vom 20. Juli kennengelernt haben, unter welchen Umständen. Und sie erzählte mir, dass ihr Vater viele der später Beteiligten in den 20er Jahren kennengelernt hat im Rahmen von Städtetag. Er war ja Oberbürgermeister von Leipzig damals. Und das fand ich eine interessante Frage, zu gucken, wen fragt man denn eigentlich, wenn man im totalitären Regime einen Umsturzversuch plant, auf welche Kontakte greift man da zurück? Und dann fing ich an mit der Recherche und das war 2006 und da habe ich gesehen, dass es gerade auch so methodisch neue Möglichkeiten gab. Da gab es dann die soziale Netzwerkanalyse, die man wirklich auch ganz systematisch nutzen konnte, eben um solche Netzwerke zu visualisieren und habe versucht, das eben auch in die Geschichtswissenschaft zu holen. Zusammen mit einigen anderen Doktoranden haben wir uns zusammengetan, weil es gab noch keine Lehre dazu an den Universitäten im geschichtswissenschaftlichen Bereich, um zu gucken, wie kann man denn diese Methode nutzen, um neue Erkenntnisse zu dem Thema zu gewinnen. Ja.
Der Name, der bekannteste, ist von Stauffenberg. Haben wir gerade schon zu Beginn der Sendung darüber gesprochen. Wenn es so ein Ranking ist, blöd zu sagen, aber vielleicht passt auch in dem Zusammenhang nicht wirklich, aber ist er wirklich die führende Figur gewesen oder ist er eben der Ausführende und deshalb so bis heute?
Ja, Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg ist die Schlüsselfigur des 20. Juli, des Attentats, des Umsturzversuchs, des Tages des 20. Juli 1944. Er hat da alle Fäden bei sich und ist der treibende Motor. Auch im Vorfeld, also ab Herbst 1943, ist er derjenige, der das ganze Unternehmen nochmal so richtig in die Hand nimmt und Schwung reinbringt. Aber es gab viele andere, die sehr viel früher dabei waren. Also Stauffenberg kam hinzu und da bestand dieses Netzwerk schon. Dass andere aufgebaut haben und andere haben ihm dann die entsprechenden Kontakte vermittelt, auf die er aufbauen konnte. Es waren Leute dabei, also dieses Netzwerk baute sich eigentlich auf ab 1938, da gab es die ersten Attentatspläne, auch Umsturzpläne, die entwickelt worden sind, 1939 auch. Dann gab es auch ein paar Jahre, wo nicht viel passiert ist, aufgrund eben auch der Kriegsentwicklung. Und dann gab es wieder eine intensive Phase, also 1940 gab es nochmal in Paris dann Pläne, aber dann 1943 gab es wieder ganz konkrete Umsturzpläne und da sind auch andere nochmal wichtig, also Henning von Treskow beispielsweise oder Friedrich Olbricht, die vor Stauffenberg also explizit an den Umsturzplänen gearbeitet haben und Stauffenberg kam da hinzu. Mhm. Also Stauffenberg ist natürlich eine wirklich wichtige Schlüsselfigur, auch am 20. Juli, aber es war eben nicht eine Einzeltat, sondern das Ganze funktionierte nur als Netzwerk.
Viele mutige Menschen, die dafür mit dem Leben bezahlen mussten. Sie haben das eigentliche Ziel nicht erreicht, Hitler zu töten. Würden Sie von gescheitert sprechen?
Also der Umsturzversuch ist gescheitert, ja. Da muss man nicht viel drum herum reden, aber man sollte den 20. Juli nicht immer nur vom Scheitern her bewerten, sondern auch schauen, was gelungen ist. Und es ist natürlich viel gelungen, weil es ein großes Netzwerk war, was vorher nicht aufgedeckt werden konnte. Die Gestapo war nicht in der Lage, dieses Netzwerk, was so viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche umfasst hat, aufzudecken, obwohl sehr bekannte Regimegegner dabei waren. Also gerade bei den Sozialdemokraten, Menschen, die jahrelang im Konzentrationslager gesessen haben, danach entlassen worden sind und dann wiederum ihre Kontakte im Widerstand aufgebaut haben, konspirativ, professionell gehandelt haben und sich wiederum weiter vernetzt haben mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Es sind viele Kontakte neu entstanden und das erfordert eine sehr große Menschenkenntnis, unter diesen Umständen der Überwachung, der ständigen Denunziationsgefahr, so ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, das muss man sich vorstellen. Es gab kein Internet. Man wollte auch nichts verschriftlichen, weil das wären alles Beweise gegen einen selbst und gegen den Widerstand gewesen. Das heißt, man musste Menschen vertrauen. Wem sagt man überhaupt, was Sache ist? Wer will mitmachen? Wer soll mitmachen? Wie funktionierte das?
Ja, das funktionierte mit großen Vorsichtsmaßnahmen eigentlich. Also es gab verschiedene Vorsichtsmaßnahmen. Einerseits war es natürlich so, dass jeder nur das wusste, was er wissen musste, um seine Funktion im Netzwerk auszuführen. Dann wurden sehr viele konspirative Kontakte auch über dienstliche Kontakte getarnt. Deswegen brauchte man Leute in Schlüsselpositionen, die also, wir werden später vielleicht auch nochmal über Einzelne sprechen, die ihre Funktion nutzen könnten, um zivile und militärische Akteure zusammenzubringen, ohne dass es Misstrauen erregte. Dann brauchte man natürlich zuverlässige Kuriere. Und da kommen auch Frauen ins Spiel. Mhm. Das war keine nebensächliche Tätigkeit, sondern das war eine sehr entscheidende Tätigkeit, eben um dieses Netzwerk auch zu schützen. Und dann musste man natürlich gucken, man wusste, Telefone werden abgehört. es gibt die Gefahr von Denunziation, dass man bestimmte Gespräche entweder im Freien führt oder in Wohnungen, wo man weiß, es wird nicht abgehört. Also ganz viele verschiedene Vorsichtsmaßnahmen. Oder man hat auch mit Decknamen gearbeitet. Sie haben ja auch schon erwähnt, dass man natürlich vorsichtig sein musste, was man zu Papier bringt, also verschriftlicht. Deswegen haben wir ja auch ein Quellenproblem. Es war ein geheimes Netzwerk und die Beteiligten haben natürlich versucht, so wenig Material irgendwie auch irgendwo rumliegen zu lassen, was sie hätte aufliegen lassen können. Aber wenn etwas verschriftlicht worden ist, dann wurde viel mit Decknamen gearbeitet oder mit Kodierungen. Mhm.
Wir haben ja gerade gehört, 200 Festnahmen, viele auch Todesurteile. Es gab, wir können mal eine Grafik aus Ihrem Buch zeigen, auch die NSDAP wusste ja von bestimmten Personen. Das ist, glaube ich, vielleicht erklären Sie die Grafiken, das eigentlich bekannte Netzwerk. Und Sie zeigen dann in Ihrem Buch, wie viel verzweigter das noch war.
Ja, also was wir hier sehen, ist das Wissen des NS-Regimes über das Netzwerk des 20. Juli. Das heißt, ich habe die Quellen ausgewertet, die überliefert sind. Wer schreibt, der bleibt. Na, es waren die Ermittlungsberichte von der Gestapo, die sind ja auch veröffentlicht schon seit vielen Jahren unter dem erklärungsbedürftigen Titel Spiegelbild einer Verschwörung. Es war natürlich nicht ein Spiegelbild, sondern eine Verzerrung des eigentlichen Bildes. Daraus konnte ich schließen, aus diesen Ermittlungsberichten, aber eben auch vielen anderen Dokumenten vom NS-Regime, das heißt also Prozessberichte, Urteile, Anklageschriften, Haftbefehle, sonstige Unterlagen, Verhörprotokolle, wenn es sie denn noch gab, was das NS-Regime wusste. Und das habe ich erstmal visualisiert. Und da sieht man, dass das Regime sich darüber im Klaren war, dass es eben keine kleine Clique von verbrecherischen reaktionären Offizieren war.
Wir haben ja gerade den O-Ton von Adolf Hitler gehört, auch in dem Film, der eben von dieser kleinen Clique sprach. Also es wurde bewusst klein gemacht, diese ganze Verschwörung.
Ja, und es gab auch Direktiven nach dem Umsturzversuch an alle Gauleitungen, an alle Dienststellen vom Reichssicherheitshauptamt, diese Formulierungen zu wiederholen, immer zu betonen, dass es nur eine kleine Gruppe war. Und diese Formulierung finden wir auch bis in die letzten Kriegstage, weil ja auch dann noch Prozesse stattfanden vom Volksgerichtshof. Obwohl natürlich diese Prozesse nicht mehr öffentlich waren. Mhm. Ne? Also je mehr Prozesse es gab, desto größer war natürlich die Gefahr, dass die Leute merken, es war ja gar nicht so eine kleine Gruppe, sondern es waren viele Beteiligte.
Sie haben ja dann auch noch mal in Ihrem Buch eine Grafik, das Netzwerk der Unbekannten, wo man mal sieht, wie viel größer das ist, wie viel verzweigter dieses Netzwerk eigentlich ist.
Ja, na, das sind nicht noch andere Personen, sondern das sind schon auch die gleichen Personen. Ich habe hier exemplarisch mal gezeigt, welche Kontakte übersehen worden sind von diesem Personenkreis aus der ersten Grafik. Mhm. Das heißt, ich habe geguckt, welche Tagebücher, Briefe gibt es denn, trotz eben dieser Gefahr, welche wurden geschrieben, welche kann ich heute auswerten, um ein Kontrastbild zu zeigen zu der Erzählung, die aus diesen NS-Quellen erfolgt, und habe gesehen, dass eben aus Tagebüchern und Briefen viele Kontakte sich rekonstruieren lassen, die das NS-Regime aber übersehen hat. Mhm. Und die hat man da gesehen. Und man kann auch sehen, dass da Verbindungen zwischen sehr zentralen Personen nicht entdeckt worden sind. Und das lässt den Rückschluss zu, dass die Beteiligten, die dann in Haft waren und auch unter Folter verhört worden sind, trotzdem sehr geschickt es ihnen gelungen ist, weitere Mitverschwörer zu schützen. Weil Verbindungen zwischen Zentren, zum Beispiel Berlin und Paris oder Berlin und der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront oder von den Berliner militärischen oder zivilen Kreisen zu der militärischen Abwehr nicht aufgedeckt worden sind. Und das gibt sozusagen den Beteiligten auch nochmal irgendwie ihre Subjektivität zurück. Ja? Also dass es nicht nur aus der NS-Perspektive über die Beteiligten eine Erzählung ist, sondern auch von den Beteiligten selbst, die die Chance haben, eine Gegendarstellung.
Wir können ja mal einen Namen nennen, den Sie auch porträtiert haben, Kaiser, von Kaiser. Was war das für ein Mensch und was war seine Rolle?
Ja, Hermann Kaiser hat Kriegstagebuch geschrieben. Er war an einer Schlüsselposition im Bendlerblock in Berlin, wo ja dann auch der Umsturzversuch stattfand. Er war der offizielle Kriegstagebuchschreiber beim Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, und hatte somit offiziell den Auftrag zu dokumentieren, was in dieser Dietzelle los ist. Das heißt, er musste Informationen zusammentragen und er konnte auch Kontakte verbinden. Und er hat dann mehrmals Kontakte arrangiert zwischen Karl Gördeler, von dem haben wir ja schon gehört, und zum Beispiel General Friedrich Olbricht, der die Walküre-Befehle, die Umschutzbefehle vorbereitet hat. Die konnten sich sozusagen offiziell da in der Dienststelle treffen, ohne dass es irgendwie Misstrauen erregen konnte. Und der Hermann Kaiser war eigentlich Gymnasiallehrer und ist dann aber wie viele auch im Krieg eingezogen worden und als Reserveoffizier dann in der Wehrmacht tätig gewesen. Und in der Netzwerkanalyse sieht man auch, also wie wichtig diese Reserveoffiziere waren, weil sie diese zivile und die militärische Welt zusammenbringen konnten. Sie konnten vermitteln. Und Hermann Kaiser hat nicht nur das dienstliche Tagebuch geschrieben, sondern auch ein privates Tagebuch. Und in dem hat er sehr viele Kontakte und Besprechungen beschrieben. Und das war natürlich für mich eine Goldgrube. Und die sind auch veröffentlicht. Der Neffe von Hermann Kaiser, Peter M. Kaiser, hat sie unter dem Titel Mut zum Bekenntnis veröffentlicht, auch in der Schriftenreihe der Gedenkstätte Deutscher Widerstand erschienen. Und das ist natürlich eine wirklich wichtige Quelle, um eine Gegendarstellung von der NS-Perspektive zu bieten.
Ja, Sekretärin, Ehefrau und Familienväter, es gab viele, viele mutige Menschen in dieser Zeit. Diesen Brief haben Sie auch gelesen. Wie berührend ist das, wenn man dann auch solche persönlichen Dokumente noch mal vor sich hat und liest?
Ja, sehr berührend, weil da natürlich dann die Persönlichkeit eigentlich auch noch mal hervorkommt und der Mut.
Das NS-Regime wollte ja bewusst dieses Bild der kleinen Clique aufrechterhalten. Welche Vertuschungsmechanismen gab es, um das dann auch tatsächlich verbreitet zu wissen?
Ja, also es wurde nur von den ersten Prozessen vom Volksgerichtshof in der Presse berichtet. Danach wurde nicht mehr berichtet. Wir haben ja gehört, es sind sehr, sehr viele Prozesse gelaufen. Es durften zum Beispiel auch keine Todesanzeigen veröffentlicht werden. Wir haben ja über 100 Todesurteile im Zusammenhang mit dem 20. Juli. Die Familien durften keine Todesanzeigen veröffentlichen auch diese Filme, es wurden ja Filme gemacht von den Prozessen und eigentlich war der Plan, die auch öffentlich zu zeigen, um die Beteiligten zu diffamieren, aber man stellte fest, die haben so aufrecht da gestanden und haben auch Widerrede gegeben, Freisler gegenüber, dass es kontraproduktiv wäre, ja, im Sinne des Regimes, diese zu veröffentlichen.
Wie lange war der Begriff des Verräters noch aktuell?
Ja, auch noch leider nach 45, viele Jahre.
Das heißt, bis dann wirklich der Held, der Widerständler so in Forderung trat, das hat noch lange gedauert.
Ja, da können die Angehörigen, also die Familien, viele, viele Geschichten erzählen, das hat lange gedauert.
Frauen sind keine verurteilt worden, zumindest nicht zum Tode. Es gab aber Frauen im Widerstand, vielleicht da auch noch ein, zwei Beispiele.
Ja, also ich habe festgestellt, dass es natürlich Frauen gab, die im Zusammenhang mit dem 20. Juli zum Tode verurteilt worden sind, aber nicht dafür, dass sie aktiv beteiligt gewesen sind, sondern dass sie im Nachgang zum Beispiel sogenannte Fluchthilfe geleistet haben oder Sympathie bekundet haben über die Beteiligten des Attentats. Und dafür wurden einige Frauen zum Tode verurteilt, aber nicht dafür, dass sie beteiligt gewesen sind. Also diese Frauen, die wirklich beteiligt gewesen sind, weil sie die Umschutzpläne abgetippt haben, die sind überhaupt gar nicht erkannt worden. Komischerweise ist es auch in den Ermittlungsberichten überhaupt gar nicht Thema gewesen, wer eigentlich diese Umschutzbefehle abgetippt hat. Und wir wissen alle, also dass es sogar fürs Abtippen von Flugblättern die Todesstrafe gab. Ne? Also die Schicksale
von so vielen.
Ich glaube, es hat auch was mit dem NS-Frauenbild zu tun. Also die Angehörigen, also die Frauen des 20. Juli, es waren ja einige Ehefrauen, aber eben auch Nicht-Ehefrauen, die sich beteiligt haben. Die Ehefrauen haben ganz gezielt auch dieses NS-Frauenbild bedient, als sie in sogenannte Sippenhaft gekommen sind, als Hausfrau, die sich um Windeln und Haushalt gekümmert hat und sonst von nichts eine Ahnung hatte. Aber wir kennen ja zum Beispiel Erika von Tresco, die Frau von Henning von Tresco hat einerseits Kurierdienst übernommen und dann aber eben auch Umschutzbefehle abgetippt, zusammen auch mit anderen, also die als Sekretärinnen im militärischen Dienststellen tätig waren, die da ihren Handlungsspielraum genutzt haben. Und die Gestapo-Beamten haben, glaube ich, den Frauen gerade im konservativen Umfeld gar nicht zugetraut, eigenständig da sich zu beteiligen. Aber es gab natürlich auch Frauen aus dem sozialdemokratischen Umfeld, auch Frauen, die jetzt nicht Ehefrauen der Beteiligten gewesen sind.
Wen denken Sie?
Käthe Kern beispielsweise. Mhm. Das war eine Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin, promovierte Staatswissenschaftlerin, die schon in den 20er Jahren vor den Nationalsozialisten gewarnt hat. Sie war die rechte Hand von dem Gewerkschaftsführer und früheren sozialdemokratischen hessischen Innenminister und hat eben auch als Verwaltungsangestellte auf der Schreibmaschine Texte für den Widerstand verfasst. Sie war als Kurierin tätig. Sie hat schriftliche Korrespondenz für den Widerstand geführt. Und das ist erst 2024 eigentlich durch eine Publikation von Ludger Fittkau deutlich geworden. Sehr, sehr spät. Eine Biografie über eine Frau im Widerstand im 20. Juli, die vorher eigentlich gar keiner so richtig auf dem Schirm hatte.
Es ging ja gar nicht nur um das Attentat. Es ging um einen Staatsstreich. Man wollte eine neue Regierung. Und auch darauf war das Netzwerk vorbereitet, und zwar intensiv, oder?
Ja, das ist ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Es ging nicht um das Attentat. Das Attentat war Mittel zum Zweck. Es ging um den Regimesturz und um den Aufbau eines Rechtsstaates. Und dafür war dieses Netzwerk vorbereitet. Und deswegen sind auch so viele Zivilisten dabei. Die konnten natürlich erst zum Zuge kommen, wenn das Attentat oder der Umschutzversuch erfolgt ist. Deswegen sind sie vielleicht auch nicht so im Rampenlicht. Aber es gab natürlich Regierungspläne, Listen von Personen, die sich bereit erklärt haben, dann auch Ämter zu übernehmen. Und schön, dass wir jetzt einen Beitrag über Anne Doro und Julius Leber gesehen haben, weil Julius Leber von vielen eigentlich als der Kanzlerkandidat gesehen worden ist. Unter anderem auch von Stauffenberg. Also Stauffenberg hat nicht den konservativen Karl Görtler favorisiert, sondern den Sozialdemokraten Julius Leber. Und wir sehen auch bei den politischen Beauftragten in den über 20 Wehrkreisen gab es Listen, also von Verbindungsoffizieren einerseits, die sozusagen die militärische Organisation in den Wehrkreisen übernehmen sollten, aber auch die politischen Beauftragten. Und da haben wir hier in Hamburg ja auch den Beitrag gesehen, dass Gustav Dahrendorf ein Sozialdemokraten gewesen ist, der hier kommunalpolitische Verantwortung übernehmen sollte. Der Unterbeauftragte für Hamburg war Theodor Tanzen, ein Liberaler. Und da sehen wir, also wie vielfältig eigentlich dieses Netzwerk war, wie viele zusammengegangen sind.
Ja. Tatsächlich.
Sich zusammengetan haben.
Mhm. Und die alle auf den Moment gewartet
nur,
haben.
Ja, konservativ-nationale Persönlichkeiten.
Wenn man heute auf das Attentat schaut, hätte es klappen können? War es gut genug geplant? Oder muss man sagen, es war wirklich, ganz zu Anfang haben wir mal gehört, 50-50. Die Chance, dass es nicht funktioniert, war groß.
Ja, also die Beteiligten waren sich darüber im Klaren, dass es ein Risiko gibt, ein nicht kleines Risiko, dass es scheitert, weil alles eigentlich an dieser Frage hing, gelingt das Attentat oder nicht, weil diese Diktatur aufgebaut war auf diesen Führerstaat, auf diese eine Person Adolf Hitler. Und sie wussten, dass das Militär funktioniert mit Befehl und Gehorsam, aber nur, wenn die Voraussetzung gegeben ist, dass der Führer, auf den alle den Eid geschworen haben, nicht mehr da ist. Mhm. Und in dem Moment, wo das misslang, war es für viele also nicht mehr möglich, oder die haben auch nicht daran geglaubt, dass es dann möglich ist, einen Regimesturz herbeizuführen. Es gab natürlich auch die Befürchtung, ob es vielleicht einen Bürgerkrieg geben würde, weil viele der Bevölkerung natürlich nach wie vor überzeugte Nationalsozialisten waren.
Sie haben jetzt so viele, sich mit so vielen Biografien beschäftigt, so genau drauf geschaut, auf die Menschen damals, die diesen Mut aufgebracht haben, diese Zivilcourage. Was nehmen Sie mit, auch als Verpflichtung vielleicht für die Gegenwart aus diesem Ereignis?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich immer wieder klar wird, dass diese liberale Demokratie, in der wir leben, keine Selbstverständlichkeit ist. Und die Biografien von den Angehörigen des 20. Juli machen uns deutlich, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen und irgendwie selbst aktiv zu werden, wenn wir sehen, Rechtsstaat und Freiheit sind in Gefahr. Und ihr Schicksal zeigt uns, was es bedeutet, in einer Diktatur auch leben zu müssen. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, die Auseinandersetzung mit dem 20. Juli nach wie vor sehr aktuell.
Sie haben ja auch ein Zentrum für Demokratiebildung. Was bilden Sie da genau aus und was kann das für uns, für die Gesellschaft Gutes tun?
Ja, an der Universität Passau haben wir verschiedene Forschungsschwerpunkte und also Profilfelder. Wir haben da auch das Profilfeld resiliente Demokratien, weil natürlich auch die Universitäten merken, dass sie sich positionieren müssen oder irgendwie reagieren müssen auf diese gesellschaftliche und weltpolitische Entwicklung und ihre Verantwortung auch übernehmen müssen für die Stärkung von Demokratie. Weil das auch eine Voraussetzung ist für Wissenschaftsfreiheit und für Wissenschaft. Mhm. Und 2025, also vor einem Jahr, haben wir das Labor für Demokratiebildung gegründet. Das Konzept habe ich zusammen entwickelt mit meiner Kollegin Professorin Inken Held, die aus dem Bereich der politischen Bildung kommt. Ich komme aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft. Und wir bieten Formate der historisch-politischen Bildung an für Studierende, aber auch wollen uns an die Gesellschaft richten. Wir haben natürlich unsere Forschungsprojekte und versuchen letztendlich auch die Werte, die im Grundgesetz stehen, zu vermitteln. Weil es geht nicht allein um die Vermittlung von Wissen, sondern eben auch um Vermittlung von Haltung, ja, in der Demokratie.
Und es geht darum, den Anfängen zu wehren, ja, damit man nicht erst so weit kommt, wie wir eben 1900 dort in den 40er Jahren, 42, 44 gekommen sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns von Ihrer Expertise erzählt haben, heute uns mitgenommen haben auf diese spannende Reise in die Geschichte und uns auch noch mal wachsam gemacht haben für die Gegenwart. Morgen kommt Hubertus Mayer-Burckhardt, kennen Sie natürlich alle, unser Talkshow-Moderator schlechthin, außerdem Autor. Er erzählt aus und von seinem Leben und das wird bestimmt auch sehr, sehr spannend. Also gucken Sie zu, freuen wir uns und jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.